Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Ségolène Royal verlangt eine Neuwahl für das Präsidium der französischen Sozialisten. Sie will den knappen Sieg ihrer Rivalin Martine Aubry nicht anerkennen. Die Schweizerische Volkspartei lehnt das Budget 09 ab. Sie verlangt eine Reduktion der Ausgaben und der Steuereinnahmen. Die SVP Basel-Land nominiert Kaspar Bader als Bundesratskandidaten. Später besuchen wir Turin, das Zentrum der Wirtschaftskrise Italiens. Carabobo, einen Teilstaat Venezuelas, dem sein eigener Präsident mit Panzern droht. Westaustralien, wo Gold produziert wird und trotzdem nicht viel glänzt. Und wir besuchen den Konzertsaal, die Welt des Alfred Brendel. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selg und mit den Nachrichten Roger Brendlin.
Nach der Wahl von Martine Aubry zur neuen Präsidentin der französischen Sozialisten droht der Partei eine Zerreißprobe. Aubry gewann die Wahl mit einem Vorsprung von nur 42 Stimmen auf ihre Rivalin Ségolène Royal. An der Wahl hatten 137.000 Parteimitglieder teilgenommen. Royal will das Resultat der parteiinternen Stichwahl nicht akzeptieren. Ihre Anhänger verlangen nun eine weitere Abstimmung am kommenden Donnerstag. Der abtretende Präsident der französischen Sozialisten François Hollande forderte die beiden Rivalinnen umgehend zur Mäßigung auf.
Apaiser les esprits, rassurer les militants qui ont voté, faire en sorte que s'il y a des...
Als erstes müssten nun die Gemüter der Parteimitglieder beruhigt werden, so Hollande, und dann sei es Aufgabe der zuständigen Parteigremien, über allfällige Beanstandungen des Wahlergebnisses zu entscheiden. Eine weitere Wahlrunde schloss Hollande aus. In der Schweiz hat sich die Bundeshausfraktion der SVP gegen das Budget des Bundesrats für das kommende Jahr ausgesprochen. Die Ausgaben seien zu hoch veranschlagt und auch bei den Einnahmen brauche es Korrekturen, teilte die SVP mit. Insbesondere stört sich die Partei am geplanten Wachstum bei den Bundesausgaben. Dieses dürfe höchstens 2% betragen und nicht 3,6%, wie vom Bundesrat vorgeschlagen. Weiter verlangt die SVP, dass der Bund Steuersenkungen vornimmt. Die SVP-Fraktion werde dazu selbst in der Wintersession ein Maßnahmenpaket vorlegen. Damit solle die Wirtschaft gestützt werden. Kaspar Bader, der Fraktionschef der SVP im Bundesparlament, ist nun definitiv für eine Bundesratskandidatur nominiert worden. Die Basel-Landschaftliche Kantonalpartei habe Bader zuhanden der Bundeshausfraktion vorgeschlagen, teilte die Partei mit. Am Dienstag hatte der Präsident der SVP Basel-Land die Nomination Baders bereits angekündigt, nun wurde sie offiziell vollzogen. Bader selbst hatte bisher eine Kandidatur abgelehnt, falls auch Christoph Blocher offiziell als Kandidat zuhanden der Bundesversammlung nominiert würde. Die Grüne Partei der Schweiz ist für die Weiterführung und die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit mit der EU. Der freie Personenverkehr müsse für alle Menschen gelten. Eine Diskriminierung der neuen EU-Länder Rumänien und Bulgarien komme nicht in Frage, teilte die Partei mit. Daher habe der Vorstand der Grünen die Ja-Parole beschlossen für die Volksabstimmung von Anfang Februar. Im Nordwesten Pakistans, im Grenzgebiet zu Afghanistan, sind bei einem Luftangriff mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden vermuten, dass es sich beim Angriff um einen Raketenbeschuss durch amerikanische Streitkräfte handelte. Ziel war das Haus eines mutmaßlichen Extremisten. Die US-Armee wird von verschiedenen Seiten beschuldigt, in den letzten Monaten bis zu 20 solcher Angriffe auf pakistanisches Gebiet durchgeführt zu haben. Die Angriffe wurden von der pakistanischen Regierung jeweils verurteilt. Die tibetische Exilregierung will gegenüber China weiterhin einen gemäßigten politischen Kurs verfolgen. Das heißt, die Exil-Tibeter fordern zwar mehr Autonomie von China, aber keine formelle Unabhängigkeit. Allerdings, sagte ein Sprecher der Exilregierung im nordindischen Dharamsala, man werde andere Optionen verfolgen, wenn Peking den Forderungen nicht entgegenkomme. Damit folgen die Exil-Tibeter weiterhin dem Kurs des Dalai Lama, ihrem geistigen Oberhaupt. Dieser hat bisher stets für den Dialog mit China plädiert. Der niederländische Elektronikkonzern Philips baut weltweit 1600 Stellen ab. Betroffen ist die Medizinalsparte. Jede 20. Stelle werde dort gestrichen, sagte ein Konzernsprecher. Philips hofft, durch den Stellenabbau die Gewinne trotz der schwächeren Wirtschaft halten zu können. Der Wintereinbruch hat in der Schweiz zu weniger Behinderungen geführt, als im Vorfeld befürchtet worden war. Zu Verkehrsunfällen kam es vor allem in der Ostschweiz. In Graubünden gab es wegen zerrissener Fahrleitungen verschiedene Streckenunterbrüche bei der Rätischen Bahn. Dramatischer waren die Auswirkungen in Österreich. Dort starben 4 Menschen bei Verkehrsunfällen wegen Glatteis. In Deutschland starben bei Winterunfällen auf Straßen 3 Personen. In der Nähe von Dresden sorgten ins Rutschen geratene Lastwagen für eine komplette Sperrung eines Autobahnknotenpunkts. Das Schweizer Langlaufteam ist erfolgreich in die neue Weltcup-Saison gestartet. Mehr zum Sport, Rachel Mürit.
Beim Auftakt im schwedischen Gällivare schafften es 2 Schweizer über 15 Kilometer Skating in die Top 15. Toni Livers wurde 7., Dario Colonia 14. Bei den Frauen über 10 Kilometer lagen die Resultate der Schweizerinnen im Bereich der Erwartungen. Beste war Laurence Rocha auf Platz 27. Im Schweizer Fußballcup laufen zurzeit 3 Achtelfinalpartien. Kurz vor der Pause steht es zwischen Concordia Basel und Xamax 0:0 unentschieden. Erst seit wenigen Minuten spielen Thun gegen Basel und St. Gallen gegen Locarno. Auch in diesen beiden Partien ist noch kein Tor gefallen. Die Cup-Partie zwischen La Chaux-de-Fonds und Luzern von morgen ist abgesagt worden. Grund ist der starke Schneefall.
Rachel Mürit vom Sport und damit zum Wetter. Die Prognosen bis und mit Montag. Im Norden fällt in der Nacht und morgen Sonntag zunächst noch Schnee. Es besteht die Gefahr von Eis- und Schneeglätte. Tagsüber gibt es dann längere sonnige Abschnitte. Erst gegen Abend ziehen aus Westen wieder dicke Wolken auf. Später fällt Schnee oder Schneeregen. Die Temperaturen morgen steigen auf höchstens 3 Grad. In der Nacht auf Montag geht der Schnee unterhalb von 400 bis 600 Metern teilweise in Regen über. Dazu bläst kräftiger Südwestwind. Tagsüber bleibt es bewölkt und zeitweise fällt weiter Schnee oder Schneeregen. Die Höchsttemperatur beträgt im Norden am Montag wieder 3 Grad. Im Süden scheint häufig die Sonne bei bis zu 8 Grad. Erst gegen Abend ziehen Wolken auf. Am Montag gibt es noch 7 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News mit diesen weiteren Themen. Mehr ist mehr, sagt sich Martine Aubry und will die französischen Sozialisten führen, die sich fast zur Hälfte für ihre Gegnerin aussprachen. Wir sind nicht nur Fiat, nicht nur Auto, sagten die Menschen in Turin und merken jetzt in der Krise, weitgehend doch. Das sind nicht nur Regionalwahlen, sagt sich Hugo Chavez und setzt sein eigenes Volk massiv unter Druck, obwohl er selber nicht zur Wahl steht. Oder doch? Glück hat, wer jetzt Gold hat. Zum Beispiel Australien. Wobei Australien hat nun in der Krise auch Pech mit dem Gold. Haydn wollte an gewissen Stellen auch komisch sein. Und das solle man auch hören. Die Welt des Pianisten Alfred Brendel. Der Meister gibt morgen sein letztes Konzert in der Schweiz. Echo der Zeit. Zittersieg für Martine Aubry. Die neu gewählte Parteichefin der französischen Sozialisten erhielt vergangene Nacht gerade mal 42 Stimmen mehr als Ségolène Royal. 42 von 137.000, also weniger als 1 Promille der abgegebenen Stimmen, trennen die beiden Kandidatinnen. Die unterlegene Royal will das Ergebnis anfechten und das sind schlechte Voraussetzungen für den Aufbruch, den sich die Sozialisten von der Wahl erhofften und den sie auch dringend bräuchten. Wer ist die Frau, die mit diesen paar Stimmen Mehrheit Frankreichs wichtigste Oppositionspartei aus der Krise führen sollte? Philipp Scholtmann porträtiert Martine Aubry.
Die letzten Auftritte im Blitzwahlkampf zwischen dem gescheiterten Parteitag und der angefochtenen Wahl verbrachte Martine Aubry in der Banlieue und an der Spitze von Demonstrationszügen bei den Gewerkschaftern. Zurück zu den Wurzeln. Die Sozialistische Partei kann nur wieder Tritt fassen, wenn sie sich auf ihre linken Traditionen besinnt, so ihre Botschaft.
Nous voulons un parti ancré à gauche, un vrai parti qui refait de la politique, qui redonne une vision.
Die frühere Superministerin für Soziales und Arbeit, die Mutter der 35-Stunden-Woche, wirkt authentisch in dieser Rolle. Aufgewachsen in Paris hat sie im Norden, der ehemaligen Schwerindustriezone Frankreichs, mit ausgeprägter linker Tradition eine politische Heimat gesucht und gefunden.
Et au cœur de cela, le pouvoir d'achat.
Aubry verlangt nun höhere Mindestlöhne und damit mehr Kaufkraft. Das sei das schlagkräftigste Mittel gegen die Wirtschaftskrise. Und sie wettert gegen Sarkozy, der alles nur dereguliere. Ein Stück weit entspricht der Linkskurs Aubrys Biografie, ein Stück weit dem Gebot der Stunde. Hierhin ließe sich manövrieren von den sozialistischen Schwergewichten, den sogenannten Elefanten, denn hier war die strategisch beste Position in diesem erbitterten Kampf gegen Royal, die angeblich die traditionsreiche Partei aus den Angeln heben will und ein Bündnis mit dem politischen Zentrum nicht ausschließt. Aubry ist die Tochter des früheren europäischen Kommissionspräsidenten Jacques Delors. Mit Royal verbindet sie eine katholische Erziehung, ein Diplom der Hochschule für die Verwaltungselite und eine leidenschaftliche Feindschaft aus gemeinsamen Regierungstagen. Während Royal keine Gelegenheit auslässt, um die Hochglanzpresse zu mobilisieren für sich, für ihre politischen Ambitionen, hält Aubry ihr Eheleben bewusst aus der Politik heraus. Sie gilt als erfahren und solide, aber auch als fordernd und resolut. Inhaltlich freilich ist sie von Royal womöglich weit weniger entfernt, als das Säbelrasseln der letzten Wochen vermuten lässt. Das Bündnis mit dem politischen Zentrum, das im Streit mit Royal zum eigentlichen Casus Belli wurde, hat Aubry in Lille als Stadtpräsidentin selbst bereits vorgemacht. Und einer ihrer größten Erfolge in der Metropole des Nordens war die Wahl Lilles zur europäischen Kulturhauptstadt. Das hat den innerstädtischen Bildungseliten wohl mindestens so sehr gefallen wie den Arbeitslosen an der Peripherie. Die Jovialität ihres Vorgängers François Hollande geht der neuen Parteichefin völlig ab. Doch das muss noch kein Nachteil sein. Mit seinem Charme und seinem Schulterklopfen hat Hollande in 11 Jahren die zerstrittenen Genossen nur von einem schwachen Kompromiss zum nächsten gesteuert, ohne je die Machtkämpfe zu klären, die Aubry nun alle erbt. Die Herausforderung wirkt immens, da ist das Stigma, nur die neueste Statthalterin des diskreditierten Apparats zu sein, da ist die Hypothek aus der umstrittenen Wahl, die noch nicht validiert ist und aus der Aubry im Grunde als die Verliererin hervorgeht, denn auch wenn sie am Schluss den Zittersieg errang, die Dynamik an der Basis lag in beiden Wahlgängen bei Ségolène Royal. Beide repräsentieren nun exakt zur Hälfte die Partei und beide haben sie wohl die nächsten Präsidentschaftswahlen vor Augen. Damit stehen sie in Konkurrenz, selbst wenn sie sich denn versöhnen wollten, wofür im Augenblick so gar nicht spricht. Und da sind die Elefanten, deren Kämpfe seit Jahren die Partei blockieren. Die wiederum haben sich allesamt hinter Aubry eingereiht, in der Hoffnung, nicht von Royals Umbruch dahingerafft zu werden. Aubry wird sie alle irgendwie zähmen müssen, wenn sie nur schon ihre Hälfte der sozialistischen Partei einigermaßen unter Kontrolle haben will.
Der Frankreich-Korrespondent Philipp Scholkmann über die neue oder die neu gewählte Sozialistenchefin Martine Aubry. Wer in Italien die Wirtschaftskrise verstehen will, der muss nach Turin gehen. Das sei das Epizentrum des Bebens, schrieb kürzlich die Zeitung Repubblica. In der Tat, in Turin und Umgebung sind insgesamt 450 Firmen in Schwierigkeiten. Im Dezember werden vermutlich rund 50.000 Arbeiter zu Hause bleiben müssen. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini hat sich die Lage in und um Turin angesehen.
Einige haben noch Illusionen, wollen die Augen schließen. Ein 23-jähriger Immobilienagent, der viel Geld gemacht hat in den letzten Jahren, gibt zwar zu, die Preise für Häuser und Wohnungen seien gefallen, aber er meint auch, die Krise sei von den Medien aufgebauscht worden. So schlimm sei es nun doch nicht. Die Verantwortlichen hingegen beschwichtigen nicht. Bürgermeister Sergio Chiamparino meint, Turin sei früher von der Krise erfasst worden als andere und wohl auch stärker wegen seiner Industriestruktur.
Turin è colpita forse prima e più di altre realtà italiane per il tipo di struttura.
Die ex-grande Fabrica, die Fiat also, die einst alles und jedes in Turin bestimmte, ist jetzt kleiner, etwas weniger gewichtig. In den ehemaligen Fabriken sind Museen, Einkaufszentren und Slow-Food-Restaurants untergebracht. Aber die Fiat zählt natürlich noch. Wie alle Automobilunternehmen der Welt, spürt sie den eisigen Wind, muss sie die meisten Produktionslinien stoppen. Und auch die anderen Betriebe im Industriesektor, der sich stark diversifiziert hat, die Hightech-Zulieferfirmen für den Schiffs- und Flugzeugbau, die Werkzeugmaschinenfabriken, die Informatikunternehmen und auch die Nahrungsmittelbranche, alle seien sie vom Tsunami betroffen, sagt der Präsident des Unternehmerverbandes Gianfranco Carbonato, selbst ein Hightech-Maschinenindustrieller.
La crisi oggi è uno tsunami che sta coinvolgendo tutti, no?
Es bleibe dank dieser breit abgestützten Industriestruktur die Hoffnung auf bessere Zeiten. Wann sie kommen, das weiß niemand. Im Moment ist der Horizont grau-schwarz, noch sind wir alle erst in der Randzone des Sturmes. Michelin verlagert 640 Arbeiter. Die Karosseriehersteller Pininfarina und Bertone sind schwer verschuldet und in Nöten. Viel zu reden gibt in Turin aber vor allem auch die Tatsache, dass der amerikanische Telefonkoloss Motorola ein Forschungszentrum für hochqualifizierte Ingenieure in Turin schließt. 370 Personen werden auf die Straße gestellt. Die Firma profitierte vor ein paar Jahren von Investitionen der Stadt in der Höhe von rund 11 Millionen Euro, die ihre Ansiedlung erleichterten. Jetzt will sie weg. Bürgermeister Chiamparino empfindet das Verhalten von Motorola, die keine Vorankündigung machte, als skandalös und inkorrekt.
Io credo che non sia accettabile che una multinazionale senza nemmeno informare.
Die Zukunftsaussichten für die Jungen in Turin waren schon zuvor nicht allzu gut. Jetzt haben sie sich nochmals verdüstert. Wer dynamisch sei, müsse versuchen, sich selbst einen Job zu schaffen. Wer umtriebig sei, der könne sich außerhalb der Stadt umsehen, vielleicht im Ausland, meint der Revisor und Firmenberater Danilo Flora.
Più intelligente, secondo me, possono solo andare in un altro paese, sempre che trovino anche lavoro in questo paese.
Turin nicht mehr als alte Fabrikstadt, sondern als quirliges Zentrum von Kultur, Tourismus, Hightech. Dieses Image versuchte die Stadt nicht zuletzt an der Winterolympiade vor über 2,5 Jahren zu vermitteln, mit einigem Erfolg. Doch manche meinten schon damals, da sei ein bisschen viel Schaum gewesen. Zu ihnen gehörte Giorgio Airaudo, der Boss der Metallarbeitergewerkschaft der FIOM. Einer, der immer auch vor dem finanziellen Casino warnte. Jetzt sagt er, müssten der Krise wegen nun endlich alle wieder an die Realwirtschaft denken, an wirkliche Unternehmen und deren Produkte, an Arbeiter und Angestellte.
Penso che finalmente si ritorna a parlare del lavoro e dei lavoratori. Ovviamente bisogna ricominciare appunto a discutere dei prodotti.
Das leichte Geld habe weltweit auch die industrielle Überproduktion gefördert. Von einem neuen, sehr viel tieferen Sockel aus müsse man sich überlegen, wie eine nachhaltige, weniger umweltzerstörerische Wirtschaftsproduktion lanciert werden könne.
Temo che la politica dovrà confrontarsi finalmente con problemi reali. Cioè qua non ce la caviamo promettendo a tutti gli italiani che faranno i calciatori e le veline.
Die Politiker seien gefordert. Mit der Krise sei jedenfalls der Traum vom schönen Leben als Fernsehgirl oder als Profifußballer ausgeträumt.
Die wirtschaftliche Lage in und um Turin, Rolf Pellegrini. Regional- und Gemeindewahlen morgen in Venezuela. Nichts, was erschütternd wäre, wenn nicht Staatspräsident Hugo Chavez einen riesigen Lärm veranstalten würde. Er tritt überall auf, er macht große Versprechungen und vor allem er droht den Menschen. Für Chavez geht es um etwas anderes als um ein paar regionale Führungsposten, nämlich um seinen. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann erklärt.
Hugo Chavez meldet sich nicht einfach zu Wort, er schwingt verbal den Zweihänder. Im Teilstaat Carabobo warnte er die Wähler, wenn sie statt seinem Kandidaten jenen der Opposition wählten, könnte er versucht sein, die Panzer ausrücken zu lassen.
A lo mejor voy a terminar sacando los tanques de la brigada blindada.
Einiges bei diesen Regionalwahlen hat nicht mehr viel mit Demokratie zu tun. Die 280 aussichtsreichsten Kandidaten der Opposition ließ Chavez aus dem Verkehr ziehen, indem er sie der Korruption beschuldigte und ihnen ohne jedes Strafverfahren auf Jahre hinaus das passive Wahlrecht entzog. Herauskommen dürfte bei den Gouverneurs- und Bürgermeisterwahlen ein Ergebnis, das weder die Linksregierung noch die rechtsgerichtete Opposition voll befriedigt. Das Resultat von 2004, als die sozialistischen Kandidaten in 20 von 22 Teilstaaten siegten, dieses Ergebnis wird sich diesmal nicht wiederholen. Für die Bürger Venezuelas gibt es durchaus Gründe, der bolivarischen Revolution des Hugo Chavez kritischer zu begegnen als auch schon. Die Jahresteuerung liegt über 30%, trotz kontrollierter Lebensmittelpreise, Devisenbewirtschaftung und vorgeschriebenen Wechselkursen. Große Probleme gibt es auch mit der öffentlichen Sicherheit. In Venezuela ereignen sich jedes Jahr 15.000 Morde. Hier kann ein Mensch ums Leben kommen, bloß weil er mit Markenturnschuhen auffällt. Die von Chavez Enttäuschten wählen aber nicht automatisch die Opposition. Stimmenthaltung hat in Venezuela eine lange Tradition. Einen oder zwei Teilstaaten dürfen die Chavez-Gegner wohl hinzugewinnen, aber kaum 6 oder gar 8. Bis jetzt hat die Opposition den Bürgern nicht glaubhaft machen können, dass es ihr um mehr geht als um die Wiederherstellung der Zustände vor Hugo Chavez. Damals hatten Sozial- und Christdemokraten Venezuela institutionell verkümmern und die Bevölkerung verarmen lassen. Die schlechten Erinnerungen an jene Zeiten sind für Hugo Chavez noch heute das größte politische Kapital. Aber sein Modell wird unattraktiver. Es gibt immer weniger zu verteilen. Venezolanisches Öl notiert 2/3 tiefer als vor 3 Monaten. An der Macht bleiben will Hugo Chavez trotzdem. Nun muss, so schnell es geht, die Möglichkeit her, dass sich Wirbelwind Hugo beliebig wiederwählen lassen kann. Letztes Jahr ist er mit diesem Ansinnen gescheitert. 2009 will er nachfassen. Die morgigen Regionalwahlen sind der Testlauf. Daher poltert Chavez auch in eigener Sache.
Pero donde haya gobernadores contrarrevolucionarios, pues yo no puedo enviar recursos. ¿Para qué? Para que se los roben o para que los usen en la conspiración contra mí, contra el mismo.
Falls in Zulia wieder die Opposition gewinne, werde er dem Teilstaat keine Bundesgelder mehr überweisen, droht Chavez den Wählern. Für ihn geht es um ein neues Referendum, um eine Verfassungsänderung und um Hugo Chavez auf ewig.
Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Dieses sind unsichere Zeiten, speziell für Menschen, die etwas Vermögen haben und nicht wollen, dass dieses an Wert verliert. Seit jeher bietet Gold Sicherheit in solchen Phasen. Die Finanzkrise hat das Interesse am gelben Metall stark erhöht. Für Australien, einen der wichtigsten Goldproduzenten der Welt, eröffnet das gute Perspektiven, möchte man meinen. Nicht nur, sagt Urs Welterlin in Sydney.
Es ist ein altes Prinzip. Wenn die Aktienpreise tief sind, geht der Preis für Gold hoch. Das ist, von den üblichen Preisfluktuationen mal abgesehen, auch bei der gegenwärtigen Finanzkrise nicht anders. Einmal mehr ist Gold für Anleger eine Art sicherer Hafen im Sturm, den die Weltwirtschaft derzeit durchmacht. Ob Münzen oder Goldbarren, immer mehr Investoren schätzen wieder das Gefühl, etwas in der Hand zu haben. Etwas Solides, statt einfach nur Aktien von Firmen, die vielleicht morgen schon bankrott sind. Ganz besonders spürt man den Trend in Australien, einem der wichtigsten Goldfördererstaaten der Welt. Rund 10% der globalen Produktion stammen aus australischen Minen. So läuft in der Goldgießerei der westaustralischen Stadt Perth der Schmelzofen auf Hochtouren. Goldbarren um Goldbarren wird gegossen und im Laden nebenan verkauft. Die Perth Mint, so ihr Name, ist die größte Goldgießerei im Land. Sie kann sich derzeit vor Käuferinteresse kaum retten. Der Großteil der Nachfrage kommt aus dem Ausland, allen anderen Ländern voran, den Vereinigten Staaten. Dort ist die Angst vor einem totalen Zusammenbruch des Finanzsystems so groß, dass immer mehr Anleger aus der Börse aussteigen und sich lieber einen Goldbarren unter die Matratze legen. Gute Zeiten also für die australischen Goldproduzenten, sollte man meinen. Doch dem ist nicht so. Die Industrie kann den Nachfrageanstieg nicht nutzen, weil sie in den letzten Jahren viel zu wenig Geld in die Suche nach neuen Erzkörpern gesteckt hatte. So ging schon im letzten Jahr die Goldproduktion landesweit um 7% auf etwa 230 Tonnen zurück. Diese Situation dürfte sich in den kommenden Monaten kaum verbessern. Denn die Finanzkrise hat dazu geführt, dass Banken und private Geldgeber kaum noch neue Minenprojekte finanzieren. Sie haben Angst, sie könnten ihr Geld verlieren.
Australien und sein Problem mit der Goldproduktion. Er hat ein Flair für skurrilen Humor und er verachtet alle lauten Huster der Welt, zumindest im Konzertsaal. Der Pianist Alfred Brendel, einer der ganz großen klassischen Pianisten unserer Zeit. Seit über 40 Jahren spielt er auf der ganzen Welt, doch jetzt ist Schluss. Auf Ende Jahr tritt der 77-Jährige ab von der Konzertbühne. Morgen spielt er in Luzern sein letztes Konzert in der Schweiz. Musikredaktor Norbert Graf zum Abgang einer Pianistenlegende.
Von der Carnegie Hall bis zum Wiener Musikverein hat ihn das Publikum während Jahrzehnten empfangen als ein Musiker, bei dem nicht die eigene Persönlichkeit im Zentrum steht, sondern die Musik. Diese Musik hat Brendel, der intellektuelle Pianist, wieder und wieder durchleuchtet, nicht nur am Klavier. Nachdenken über Musik, das ist für Brendel Verpflichtung und das war 1976 auch der Titel seines ersten Buches, einer Sammlung von Essays, worin er Themen zur Sprache brachte, die damals in der klassischen Musikszene noch wenig beachtet waren. Ein Plädoyer für die unterschätzte Klavierkunst von Franz Liszt war darunter, für Schuberts unter Wert gehandelte Solosonaten oder auch für den Humor bei Joseph Haydn, womit Brendel wenigstens das Schmunzeln ins klassische Konzert brachte.
Das liegt zum Teil an der Grabesstimmung der Aufführungen. Man muss bei den komischen Haydn-Sonaten auch zeigen, dass sie komisch sind.
Alfred Brendel auf den Spuren des feinen musikalischen Humors von Joseph Haydn. Solche Einsichten haben die Klavierwelt nachhaltig geprägt, auch weil es der Pianist verstanden hat, die Dinge am Instrument hörbar zu machen. Brendel hat sich seine musikalischen Ideen eher langsam, dafür aber stetig erarbeitet. Bezeichnend ist für ihn, dass er sich immer wieder dieselben Stücke vorgenommen hat, an ihnen aber immer wieder neue Seiten entdeckte.
Man muss diese Naivität haben, sonst langweilt man sich in diesem Beruf. Es sind ja schließlich doch viele Stücke, die man immer wieder spielt, aber man muss dann eben mit solchen Stücken leben, mit denen man tatsächlich ein Leben verbringen kann.
Und das waren zum Beispiel die Klavierwerke von Beethoven, die Brendel 1960 als erster Pianist vollständig auf Schallplatte eingespielt hat und mit denen er sich in den Jahren darauf immer wieder beschäftigte. Dreimal hat er alle 32 Beethoven-Klaviersonaten eingespielt, mehrmals auch die Klavierkonzerte. Mehrheitlich sind bei Brendel dabei die späteren Aufnahmen die besseren, weil der Pianist auf seinem Weg der geistigen Durchdringung und der akribischen Detailarbeit weiter vorangeschritten ist. Und jetzt also nimmt der 77-Jährige Abschied von der Konzertbühne, klar und tränenlos, wie er sagt. Es ist der selbstgewählte Moment, das ist für Brendel der, in dem er noch selbst bestimmen kann, was für Klänge er auf dem Instrument produziert. Denn das wollte er immer vermeiden, dass ihm der Flügel vorgibt, wie er zu spielen hat, und nicht er dem Flügel.
Norbert Graf über Alfred Brendel, der morgen in Luzern sein letztes Konzert in der Schweiz gibt. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Fredrik Steiger. Für die Nachrichten Christoph Studer. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.